Hallihallo, mein Name ist Daniel Kort und ich begrüße dich herzlich zu einer neuen Folge des Finanzrocker Podcasts. Diese Woche ist es ein bisschen anders. Ihr habt es wahrscheinlich beim letzten Podcast schon gemerkt. Wir haben eine Immobilienwoche im Blog und im Podcast. Jetzt habe ich den Podcast Nummer 2 für dich und ich habe mir gedacht, ich möchte nochmal einen anderen Ansatz vorstellen. Dieser Ansatz bezieht sich natürlich auf das Thema Fintech. Viele Leute haben von dieser Immobilien-Fintech-Schiene noch gar nicht so viel gehört. Und deswegen habe ich mir gedacht, führe ich einfach ein Interview mit einem Gründer. Und zwar mit dem Gründer von Zinsland. Da geht es auch darum, dass du via Crowdfunding in Immobilienprojekte investierst. Und es ist ein spannendes Thema, aber es ist auch nicht ganz ohne. Deswegen hör genau zu, wo liegen da die Schwierigkeiten? Ich habe bewusst auch extra danach gefragt. Nichtsdestotrotz, es ist beim Thema Immobilien nochmal eine gewisse Diversifikation für dein Portfolio. Vielleicht ist es interessant für dich, vielleicht sagst du aber, das ist jetzt nichts für mich. Ich möchte es einfach vorstellen. Und deswegen wünsche ich dir jetzt viel Spaß beim Podcast. Herzlich willkommen zur Themenwoche beim Finanzrocker. Diese Woche dreht sich im Blog alles um das Thema Immobilien und das ist für sehr viele ein sehr wichtiges und auch ein emotionales Thema. Und für den Podcast wollte ich das Thema auch nochmal ein bisschen vertiefen und deswegen habe ich Karl von Stechow eingeladen. Er ist einer der Gründer des Fintech-Unternehmens Zinsland und ist seit 2006 in der Immobilienbranche zu Hause. Und in meinen Augen ist das der perfekte Interviewpartner für einen etwas anderen Immobilien-Podcast mit anderen Ansätzen. Ja, dann herzlich willkommen im Finanzrocker-Podcast, Herr von Stechow.
Vielen Dank.
Vielleicht möchten Sie sich ganz kurz vorstellen. Wer sind Sie? Wo haben Sie bisher gearbeitet und auch diese Immobilienexpertise sammeln können?
Da kann ich natürlich weit ausholen. will versuchen, es kurz zu machen.
Ja. Grundsätzlich
habe ich BWL studiert und habe meine Karriere bei einer Unternehmensberatung angefangen. Bin relativ schnell zu dem Entschluss gekommen, unternehmerisch agieren zu wollen und bin dann bei der Firma Engel & Völkers gelandet, nicht als Makler, sondern in der Unternehmensentwicklung und habe da eine sehr spannende Zeit verbracht und wir haben uns neue Geschäftsmodelle für die Immobilienbranche ausgedacht. Und über die Jahre habe ich dann verschiedene Firmen gründen dürfen, auch mitgründen dürfen mit Partnern aus dem Engel & Völkers Netzwerk. Und bin vor einigen Jahren dann bei einer Firma namens Vivum gelandet. Das ist ein Private Equity Fonds, der ausschließlich in Projektentwicklung investiert. Und auch da wieder hat sich eine Neugründung ergeben. Und das ist eben Zinsland. Das haben wir vor fast schon 2 Jahren das erste Mal besprochen. Und Zinsland, das, was wir heute Abend besprechen werden, macht ganz ähnliche Sachen wie eben diese Firma Vivum, nur eben online.
Was steckt denn hinter dem Anbieter Zinsland? Warum sind Sie denn auf die Idee gekommen, so eine Plattform zu gründen?
Also wir haben so ein bisschen aus der Not heraus und aber auch aus der Beobachtung des Marktes heraus diese Idee gehabt. Not heraus deswegen, weil wir viele Projektentwickler finanzieren wollten, deren Projekte zu klein oder aber in Regionen gelegen haben, die unserem Fonds, der eine gewisse Anlagekriterien hat, nicht entsprachen. Wir finden diese Projekte aber trotzdem so gut, dass wir gesagt haben, eigentlich müssten wir auch Gelder dafür einsammeln können. Und haben deswegen ein zweites Produkt gestartet, haben Gelder einsammeln wollen und haben zeitgleich beobachtet, dass dieses Thema Crowdinvesting, was die Sache, also was das Geld einsammeln, so wahnsinnig transparent und unkompliziert erscheinen lässt, dass sich das so doll entwickelt hat, dass wir gesagt haben, wir müssen eine Immobilien-Crowdinvesting-Plattform gründen.
Das klingt sehr spannend. Jetzt habe ich noch mal eine Frage zu dem Namen. Bei Zinsland habe ich zuerst einmal gedacht, das ist auch so eine Zinsplattform, ähnlich wie jetzt Weltsparen. Ich habe wirklich nicht gedacht, dass es mit Immobilien zu tun hat. Warum haben Sie sich für diesen Namen entschieden und jetzt nicht für irgendwas, wo auch Immobilien dann im Namen vorkommt?
Also der Namensfindungsprozess für dieses Startup, das war einer der nervenaufreibendsten Themen, die wir bisher in unserem Startup durchlebt haben. Yeah. Wir hatten so viele gute Namen, die entweder alle vergeben waren oder aber auch irgendwie zu generisch waren. Wir wollten was Besonderes machen und wir wollten etwas Eingängiges Deutsches machen. Und das war mit Zinsen auf jeden Fall. Und dann hatten wir eben was Immobilienähnliches gesucht. Und da Zinshaus ein feststehender Begriff ist und Zinsimmobilie auch nicht so lustig klingt, haben wir dann auf Zinsland. Und ja, wir finden das mittlerweile eigentlich einen sehr guten Namen, weil das geht nicht mehr aus dem Kopf raus. Also jemand, der Zinsland gehört hat, der vergisst das auch nicht. Mhm. Und der weiß auch, wo er googeln muss.
Das stimmt allerdings. Jetzt habe ich mal eine kurze Zwischenfrage. Sie haben ja eben gesagt, das Thema Crowdinvesting, Crowdfunding ist immer größer geworden in den vergangenen Jahren. Das gab es ja auch in Form von so Schwarminvestitionen in Immobilien in der Vergangenheit. Und das hat sich immer wieder relativ schnell erledigt gehabt. Was ist denn das Besondere an Zinsland und warum soll bzw. wird es denn funktionieren?
Es gibt in Amerika unglaublich viele Plattformen, die sehr erfolgreich funktionieren. Tatsächlich haben es in Deutschland schon vor einigen Jahren ein, zwei Startups versucht, das Gleiche zu machen. Es gibt ein, zwei wenige kleine Gründe, die aber unglaublich wichtig sind. Der erste, ist, dass dir für ein Startup ist die Zeit unglaublich wichtig. Das heißt, zu welchem Zeitpunkt komme ich in den Markt? Und wir haben, das wussten wir gar nicht, aber das ist jetzt in der Rückschau gesehen, einen perfekten Zeitpunkt gewählt. Und zwar den Zeitpunkt, wo die Publikumsfonds, die Immobilienpublikumsfonds für deutsche, sag mal, Kleinanleger oder normale Anleger mit normalen Anlagebeträgen um die, was weiß ich, 5.000 bis 20.000 Euro, die sind komplett eingebrochen aufgrund einer Regulierung, die es erst seit einem Jahr oder anderthalb Jahren gibt. Das sogenannte Kapitalanlagegesetzbuch. Das ist einer der Gründe, warum wir glauben, dass es jetzt genau richtig zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist. Und dann gibt es noch einen weiteren Punkt. Da muss man ein bisschen ausholen. Und zwar ist es wichtig für die Projektentwickler, die wir finanzieren, dass diese eine Zusicherung bekommen, dass das Geld, was eingesammelt werden soll, in jedem Fall eingesammelt wird. Diese Garantie geben wir ab. Das tut bisher so kein anderer und das haben auch bisher noch nie Crowdinvesting-Plattformen für Startups getan, sondern die haben einfach gesagt, wir fragen die Crowd mal, ob sie das Geld zusammenbringen, mal schauen, ob es klappt. Diesen kleinen Unterschied und feinen Unterschied, den machen wir, indem wir sagen, jedes Projekt, was wir bisher online gestellt haben und auch online stellen werden, ist in jedem Fall finanziert. Und zwar durch Investoren aus unserem Umfeld oder sogar die Gesellschafter der Firma Zinsland, die sagen, dass sie einspringen, sollte die Crowd nicht die gesamte Summe zustande bringen.
Das sind ja auch keine kleinen Summen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf zu sprechen. Mich würde jetzt mal interessieren, wie funktioniert denn die Plattform und welche Vorteile habe ich jetzt als Immobilieninvestor in diese Plattform?
Also ich hatte ja eben schon mal das Thema Immobilienfonds angesprochen. Wenn man sich überlegt, was früher Anleger gezahlt haben, wenn sie sich an einem Immobilienfonds beteiligt haben, dann wird einem Angst und Bange, wenn man nämlich sieht, was da an Vermittlergebühren, Treuhandgebühren, Ausgabe, Aufschläge etc. in Rechnung gestellt worden, Vertriebsaufschläge, weil da sind einfach so viele Menschen involviert gewesen und in einem Fonds so viele Vertriebler bezahlt worden, bevor überhaupt das Produkt, nämlich das Objekt, das Geld bekommen hat, dass man sich fragen musste, wie kann eigentlich noch so viel Rendite aus einem solchen Projekt fließen, um die angepeilte Rendite zu erzielen. Das ist mit Crowdinvesting komplett anders. Das ist einfach transparenter und direkter. Da da zerstören wir, das ist ja dieses Wort, was immer wieder benutzt wird, dieses Disruptive Element, also diese Zerstörung eines bisherigen Geschäftsmodells, da zerstören wir eine Kette von Dienstleistern, die heutzutage nicht mehr nötig sind.
Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Also wenn ich jetzt ein bisschen Geld übrig habe, dann kann ich in Immobilien oder in eine Immobilie konkret investieren. Ne?
Genau, das ist ein weiterer Vorteil, dass ich nämlich nicht in einen Fonds investiere, wo 35 Immobilien, teilweise Büroimmobilien in Amsterdam, die ich mein Lebtag noch nie gesehen habe und auch wahrscheinlich nie sehen werde, investiere, sondern es ist ernsthaft eine Immobilie. Wir haben so viel positive Erfahrungen mit unserem ersten Projekt gesammelt, weil es in einer Region liegt, nämlich in Hilden, ja, bei Düsseldorf. Da haben die Hildener, die Leute, die drumherum wohnen, gesagt, damit kann ich was anfangen. Ich weiß, was da vor Ort gebaut wird und ich kenne im besten Fall sogar noch den Projektentwickler. Das ist ein Typ, der macht seit 20 Jahren nichts anderes. Dessen Bauschild habe ich schon an der und der Stelle gesehen. Da investiere ich. Also zusätzlich kommt noch hinzu, das ist ein regionales Investitionsprodukt. Ja. Und das überzeugt die Leute einfach.
Würde das dann auch in einer Großstadt funktionieren, wo das alles so ein bisschen anonymer vonstatten geht?
Wir erleben das jetzt mit unserem zweiten Projekt in Berlin und erleben die erstaunlichsten Sachen, dass dann nämlich die Investoren davor ziehen gehen und sich das anschauen, weil sie nämlich in Berliner sich denken, na dann schaue ich doch mal vorbei. Ja, und das ist auch ein toller Effekt. Das ist sicherlich, das geht sicherlich auch in der Großstadt.
Kommen wir mal auf das Thema Mindestanlage zu sprechen. Das finde ich nämlich sehr interessant. Wenn ich jetzt in einen Privatkredit investiere, dann kann ich das ab 25 Euro machen. Bei einer Start-up-Finanzierung bin ich mit 250 Euro am Start. Warum muss ich bei Zinsland denn mit mindestens 500 Euro einsteigen?
Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass der Aufwand, einen Anleger zu handeln, ist relativ hoch und ganz ehrlich, rentieren tun sich für uns Anleger erst ab sehr viel größeren Anlagebeträgen. Wir wollten das aber absichtlich auch unter dem Slogan, wir demokratisieren eine Anlageklasse, auch kleineren Beträgen zugänglich machen, aber noch weiter als 500 Euro wollten wir nicht runtergehen.
Weil das ist ja gerade für Einsteiger, jetzt auch bei diesen Fintech-Plattformen, relativ viel Geld. Also 500 Euro hat man ja nicht mal so eben über, wie jetzt zum Beispiel die 25 Euro, die ich da in Privatkredite investieren kann. Haben Sie denn damit Erfahrung gemacht, dass da wirklich eine Hemmschwelle herrscht oder geben die Leute das dann gern aus?
Also mag sein, dass wir einige verlieren, lerne ich dann im Zweifel auch nicht kennen, aber unser durchschnittlicher Anlagebetrag derzeit ist eher so um die 4.000, 5.000 Euro. Und man muss das auch tatsächlich unterscheiden. Wir bieten hier nicht im Vergleich zu Crowd-Investing-Plattformen, die den lustigen, bunten Bleistift finanzieren wollen oder das freundliche Start-up, was Nüsse fürs Büro vorbereitet. Oder also das ist tatsächlich, wir haben keine Fans, sondern wir haben mehr Anleger. Also das sind wirklich, das sind nicht andere Leute, sondern es handelt sich da tatsächlich um eine Kapitalanlage, um einen Kinofilm, den ich unterstütze, weil ich finde. Das ist wirklich hier, das ist eine Geldanlage und deswegen haben wir hier auch ganz andere durchschnittliche Anlagebeträge, zum Beispiel auf den Investing-Plattformen.
Wie grenzen Sie sich denn von einem Konkurrenten wie beispielsweise Bergfürst ab? Die sind ja auch relativ erfolgreich am Markt. Dort kann ich ja zum Beispiel schon für 10 Euro in Projekte investieren, laut der Webseite.
Also wir, die wir aus der Immobilienbranche kommen, wir nehmen für uns ein bisschen in Anspruch, dass wir verstehen, was wir tun. Und vor allem die Projekte, die wir anbieten, die verstehen wir. Wir machen nicht selten, bieten wir auch mit an, dass wir die komplette Finanzierung für solche Projekte machen, weil wir eben aus der Branche kommen und das aus dem Offline-Bereich schon gewohnt sind, mit Banken zu sprechen und die Komplettfinanzierung zu machen. Wir glauben, dass wir in Zukunft und auch das jetzt schon machen können, einfach mit Produkten überzeugen können, dass wir die richtigen Projekte anbieten, dass wir gute Projekte die wir zusätzlich noch durch einen externen Profi prüfen lassen, um uns nicht vorwerfen lassen zu müssen, na, ihr habt da sowieso nur die auf der Plattform, die ihr für gut haltet. Nee, da haben wir echt einen großen Qualitätsanspruch Und insofern glauben wir, dass wir die Immobilienprofis sind, die jetzt im Internet machen und nicht wie andere Wettbewerber die Internetjungs, die plötzlich in Immobilien machen.
Ja, das kann ich nachvollziehen. Also man erkennt auch den Unterschied, wenn ich jetzt auf die jeweilige Webseite gehe, da kennt man wirklich schon den Unterschied beim Thema Immobilien. Also man erkennt es eben auch von den Leuten her. Finde ich spannend. Also es ist auch sehr konsequent dann zu sagen, wir brauchen mindestens 500 Euro und wir wollen uns so auch durch unser Know-how im Immobilienbereich dann von den Konkurrenten absetzen. So
richtig. Sehen Sie das, ne? Ja. Genau. Und wenn Sie, wahrscheinlich spielen Sie darauf an, dass wir da alle in Anzug rumstehen im Vergleich zu den anderen, die alle in Berlin mit Turnschuhen. Ja, das ist tatsächlich ein bisschen so. Wir sind halt so die, eine Hamburger Unternehmung, die im Zweifel auch den einen oder anderen bekannteren Privatvermögenden im Hintergrund hat. Und ja, deswegen ist es alles ein bisschen anders. Stimmt schon.
Lassen Sie uns mal über das Thema Gebühren sprechen. Wie viel Gebühren muss ich denn als Anleger an Zinsland zahlen? Oder läuft das komplett anders mit den Gebühren?
Ja, also wir haben uns, wie ich eben sagte, die Immobilienanlage und vor allem trete ich so ein bisschen auch zugegebenermaßen mit ideellen Werten gegen diese Produkte an, die es bis vor kurzem noch in wirklich großer Anzahl gegeben hat. Mhm. Der Anleger zahlt bei uns keinen Euro Gebühr. Das ist eher derjenige, der sein Geld gibt. Derjenige, der uns bezahlt, wiederum ist ausschließlich der Projektentwickler, der Geld bekommt und dafür eine Gebühr an uns entrichtet. Mhm.
Was passiert denn mit meinem Geld, wenn das Projekt jetzt nicht zustande kommen würde?
Das ist eben genau der Fall, der bei uns nicht eintreten kann. Das Projekt findet in jedem Fall statt, weil wir das im Vorfeld zusichern, dass das Geld zusammenkommt, der Projektentwickler das Geld bekommt und sein Vorhaben umsetzen kann.
Und da gehen Sie auch künftig davon aus, wenn Sie jetzt noch 10 Projekte haben und irgendwann kommt dann ein leicht größeres und dass Sie da dann genug Kapitalgeber oder Kapitalpartner, wie Sie das nennen, bekommen, die dann Geld zuschießen.
Wir haben derzeit einen Topf von Geld, der uns die ersten Projekte genauso absichert. Mhm. Wenn wir feststellen, dass wir immer 50 oder über 50 Projekte tatsächlich haben, dann ist dieser Topf irgendwann alle. Tatsächlich müssen wir uns dann fragen, wie gehen wir weiter vor. Die ersten Erfahrungen zeigen aber, dass wir im ersten Projekt haben wir 12% mit investiert. Mhm. Bei den jetzigen Projekt glauben wir auch, dass es weniger ist. Sollte es eines Tages soweit sein, dass wir Projekte nicht mehr mitfanden, weil sie zu groß werden, dann müssen wir uns ein neues Konzept ausdenken. Aber wir sind angetreten zu sagen, wir stellen nur Projekte vor, die in jedem Fall stattfinden.
Und was habe ich jetzt als Anleger konkret davon? Wie viel Zinsen bekomme ich für meinen Einsatz?
Das kommt ein bisschen aufs Projekt an. In unserem ersten Projekt hatten wir eine Projektentwicklung. Das heißt, da war wirklich, da wurde was noch abgerissen, da musste noch was gebaut werden, ist im Moment jetzt der Keller ausgebaut. Das ist so ein bisschen risikoreicher, dass da eventuell in irgendeinem Fall noch ein Baurisiko oder eine Verzögerung entsteht. Deswegen haben wir das mit 6,5% verzinst. Das zweite Projekt ist jetzt ein Projekt, das ist ein Familienhaus, da sind Wohnungen leer, die werden saniert und dann wird oben noch ein Dach draufgesetzt auf das Mehrfamilienhaus und das wird verkauft. Die Mieteinnahme von den Mietern allerdings, das heißt, da sind vorhanden, das würde man im Zweifel nur warten müssen und eines Tages wäre die Summen schon wieder da. Insofern ist das ein weniger risikoreiches Projekt, deswegen verzinst sich das mit 5,5. Grundsätzlich sind wir angetreten und sagen, zwischen 5% und 7% wollen wir den Anlegern bieten.
Das ist natürlich dann auch eine Hausmarke, wenn man das jetzt mit den geschlossenen Immobilienfonds zum Beispiel vergleicht, wo ich ja gerade mal so die Inflation ausgleiche bei den meisten.
Ja, also vor 5 bis 10 Jahren haben die auch noch besser rentiert, aber immer eben nur als Versprechen. Und das war dann oftmals auch nicht unbedingt umzusetzen oder zu realisieren. Also da sind tatsächlich viele ja auch richtig pleite gegangen und noch viel schlimmer, haben Nachschusspflicht gehabt. Das heißt, es gab Fonds und denen redet heute keiner mehr, aber da sind Leute gebeten worden, nochmal nachzuschießen. Ja. Und das ist natürlich für einen Anleger, der sich überlegt, wo er sein Erspartes hin tut, also das ist schon ziemlich grenzwertig. Man muss aber, was die Rendite angeht, wenn ich das noch sagen darf, eins sehen. Wir investieren immer in Partnerschaft mit einer Bank, die ein Darlehen gibt. Ja, man muss sich ja fragen, das haben auch viele Anleger schon gefragt, warum zum Teufel finanziert das nicht eine Bank? Das ist doch viel billiger. Ja. Alle unsere Projekte sind üblicherweise bankfinanziert. Das heißt, 80% des Projektes werden über eine Bank finanziert. Mhm. Nur wir stellen den restlichen Betrag oder einen Teil des restlichen Betrages, der sich deswegen so gut wird, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die in einem, sagen wir mal, komplett auf die Bank zuerst bedient wird, ist die steht fest. Ja. Insofern ist es tatsächlich ein risikobehaftetes Geld. Auch nur deswegen können wir so hohe Renditen anbieten.
Bei dieser Form der Anlage handelt es sich ja um ein sogenanntes Nachrangdarlehen. Was heißt denn das jetzt übersetzt für mich als Anleger und wie ist es denn um die Sicherheit meiner Gelder bestellt? Also springt zum Beispiel eine Bank ein, wenn Zinsland jetzt pleite gehen sollte?
Zinsland ist nicht das Problem. Mhm. Zinsland kann pleite gehen und der Anleger hat weiterhin seine Geschäftsbeziehungen mit dem Projektentwickler. Das ist ja das Schöne und Tolle, dass wir nicht so wie früher bei den Fonds 17 Zwischengesellschaften haben, sondern der Anleger investiert nur in das Projekt. Und deswegen ist es auch so gut und günstig, dass wir, was wir da aufgebaut haben, weil eben nicht 15 Gesellschaften dazwischen stecken, die alle mitverdienen wollen. Insofern für den Anleger ist nur relevant, ob der Entwickler insolvent gehen sollte. Mhm. Und das muss man sich genau anschauen. Wenn zum Beispiel in so einem ersten Projekt wie in Hilden ein Projektentwickler, wie die Firma Tecklenburg, insolvent gehen sollte, da muss schon einiges passieren. Die sind seit 40 Jahren am Markt, haben noch nie ein Projekt gegen die Wand gefahren. Mhm. Und diese Firma ist dann eben der Darlehensnehmer. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das pleite geht, ja gut, das muss jeder für sich bewerten, aber das theoretische Risiko besteht.
Das theoretische Risiko heißt, ich kann meinen Einsatz komplett verlieren.
Richtig. Da reden wir auch nicht drum rum, weil wir nicht irgendwie was verschleiern wollen. Es gibt das theoretische Ausfallrisiko.
Ja, das hat man an der Börse natürlich theoretisch auch. Man hat es ja auch mit tollen Scheinchen wie jetzt bei Procon, wo man ja auch, wenn überhaupt, nur einen kleinen Teil wieder bekommt. Nichtsdestotrotz ist es ja wichtig, dass man da dann auch mit offenen Karten spielt, so wie Sie das eben auch gesagt haben.
Mhm, richtig.
Ja. Dann lassen Sie doch uns mal konkret über die Projekte sprechen. Sie haben sie ja schon erwähnt. Das erste erfolgreiche Projekt war ja der Kastanienhof in Hilden. Wie lange hat denn dieser Finanzierungsprozess gedauert, bis Sie dann die Summe von den Anlegern zusammen hatten?
Wir haben die Funding-Phase ist bei uns immer 3 Monate. Mhm. Und dann haben wir nach 3 Monaten noch aufgehört. Und über Internet hatten wir dann bis zu diesem Zeitpunkt 650.000 Euro eingesammelt. Mhm. Wir uns waren angetreten, um 750.000 einzusammeln.
Ja.
Und die fehlende Summe, die der Projektentwickler brauchte, wurde dann eben sichergestellt. Die war vorhanden, weil wir das im Vorfeld geklärt hatten, dass es in jedem Fall zustande kommt, diese Finanzierung.
Genau, wann ist das Projekt gestartet?
Ende Februar.
Und das heißt, also, wie lange ist mein Geld jetzt gebunden?
18 Monate.
18 Monate.
Das ist auch eine relativ kurze Laufzeit, weil das eben eine Projektentwicklung ist und kein Bestand. Also man investiert nicht in ein Bürogebäude, wo Mieten laufen und wo man steuerlich dann 10 Jahre abwarten muss, bis man sein Geld wieder hat, und ohne es versteuern zu müssen, sondern es geht nur um die Phase der Projektentwicklung, um die Realisierung eines Gewinns durch eine Maßnahme. Ob das jetzt nun ein Neubau ist oder eine Revitalisierung, Sanierung eines Hauses in Berlin, das ist halt eben der Unterschied.
Ja, also Hansa Palais ist ja dann schon eine größere Geschichte in Berlin als jetzt der Kastanienhof in Hilden, ne? Das ist ja jetzt das zweite Projekt.
Genau, aber grundsätzlich ist die Maßnahme sehr viel kleiner, weil da wird das Haus, das steht schon, da fließen Mieten. Es geht nur noch darum jetzt, dass einige Wohnungen verkauft werden und als Eigentumswohnung und der Dachstuhl ausgebaut wird. Insofern, das halten wir für das, also es ist einfach ein geringeres Risiko, weil das Gebäude, wie gesagt, nicht erst gebaut werden muss.
Okay. Ist es denn prinzipiell möglich, dass Sie auch mehr als eine Maßnahme parallel anbieten? Weil momentan ist ja immer nur eine investierbar.
Ja, das ist natürlich das Ziel. Aber wir haben bisher die Erfahrung, dass wir sind gut, wir sind ja auch erst seit März am Start, aber wir haben bisher die Erfahrung, dass die sich, gerade wenn die unterschiedlich verzinsen, sich gegenseitig kannibalisieren. Und insofern haben wir jetzt immer eins nach dem anderen, aber Anfang nächsten Jahres werden wir anfangen, parallel mehrere Objekte anzubieten.
Wie bekommen Sie denn die Anleger auf Ihre Webseite? Wie vermarkten Sie denn die Marke Zinsland?
Wir haben in den ersten Monaten sehr viel Traffic bekommen aufgrund von Presse. Guter, schöner Presse von verschiedensten Zeitungen, was uns sehr gefreut hat, weil das im Verhältnis natürlich weniger kostet als großes Marketing. Ja. Und Marketing haben wir bisher auf Google gemacht und ein, zwei Newsletter-Kooperationen, aber sind da noch nicht so richtig groß eingestiegen. Wir wollen erstmal schauen, wie sich das entwickelt und haben deswegen noch nicht so, wie man sich das vielleicht vorstellen mag, Millionen in Werbung gepumpt, sondern sind da sehr konservativ unterwegs und wollen uns eben als derjenige positionieren, der was von Immobilien versteht.
Dann lassen Sie uns doch mal konkret über das Thema Immobilien sprechen. Ich habe ja eingangs auch gesagt, ich mache jetzt hier eine Immobilienwoche mit auch zwei Artikeln über das Thema Immobilien, über Kaufen oder Mieten. Neben dem Crowdfunding kann ich ja auch in offene und geschlossene Immobilienfonds investieren und es gibt auch die Möglichkeit, dass ich in Immobilien-ETFs investieren kann. Wo sehen Sie denn hier die Vor- und Nachteile und warum sollte ich eher crowdfunden aus Ihrer Sicht, als in die ETFs oder Fonds zu investieren?
Oh, das ist natürlich eine Steilpastenfrage. Ich hatte ja schon angesprochen, dass ich diese Fonds, so sehr ich die Möglichkeit natürlich schätze. Man sollte sich alles anschauen und ich will da nicht zu emotional werden, zumal die Fondsbranche natürlich auch relativ mächtig ist und genau beobachtet, was da gerade passiert, dass Leute einen ganz direkten Weg der Investition anbieten, ohne Zwischenstellen. Da werden die schon argwöhnisch und auch ein bisschen, ja, wie gesagt, also die haben ihre Berechtigung und die haben ihre Berechtigung auch lange gehabt, weil es einfach keine Möglichkeit gab, für Leute in Immobilien zu investieren. Ja. Aber die Fees, die sie erheben und die Art und Weise, wie das an Menschen vertrieben wird, nämlich teilweise von Bankberatern, die von dem Projekt noch nie was gehört haben, geschweige denn schon mal davor gestanden haben, ist einfach nicht mehr adäquat. In Zeiten des Internets, wo man direkt Informationen an, und sei es über einen kleinen Film oder sogar über eine Webcam, Informationen an einen Anleger spielen kann oder im besten Fall, so wie ich vorhin beschrieben habe, mich investieren kann in ein Projekt, was in meiner Umgebung steht, ein regionales Projekt. Wenn ich die Chance habe, warum soll ich denn dann in Büroimmobilien in Amsterdam investieren? Das macht doch keinen Sinn. Die einzigen großen Vorteil, und das gebe ich offen zu, ist die Diversifikation. Ich kann behaupten, alles klar, wenn ich 17 im Büroimmobilien in Amsterdam investiere und die sind im gleichen Topf wie die hässlichen Immobilien bei Nürnberg, ja, dann ist das eventuell eine Absicherung. Ja. Aber das sehe ich auch als einzigen Vorteil. Ansonsten finde ich diese direkte, unkomplizierte und vor allem für mich als mündigen Anleger selbst zu entscheidende Anlage als viel attraktiver an als alles andere, was bisher da gewesen ist.
Und Immobilien-ETFs, da zahle ich ja nicht so viel Gebühren. Und da habe ich ja den Vorteil, ich investiere nicht konkret in Gebäude oder Immobilien, sondern ich investiere in Immobilienfirmen. Und die sind ja auch ein bisschen unabhängig vom allgemeinen Börsengeschehen.
Vollkommen richtig. Da bin ich jetzt auch nicht so auf Kriegsfuß. Das kann man machen, aber in Deutschland gibt's jetzt auch nicht so viele. Ja, man kann in börsennotierte Unternehmen investieren. Da gibt's leider aber auch die ein oder andere Negativfall in Deutschland. Ich meine, da gab's auch Firmen, die haben sich auch verspekuliert und die haben auch Dinge rausgedreht, wie solche Derivate und solche Sachen, die zur Finanzkrise geführt haben, und die haben sich an abgeleiteten Kreditforderungen beteiligt. Da muss man halt wirklich die Firma sich genau anschauen. Wenn man das tut und meint, beurteilen zu können, was dahinter steht und was die alles machen und das gut findet, dann soll man das machen. Es gibt sehr anständige Wohnungsbaugesellschaften, an denen man sich auch beteiligen kann. Das finde ich vollkommen in Ordnung. Und wenn man dann auch noch jemanden hat, der einem das gut erklären kann und der einem das handelt, ohne dass man da irgendwie 1% Ausgabeaufschlag drauf zahlt, dann finde ich das eine vollkommen in Ordnung und richtige Investition.
Also normalerweise kann man da ja auch in Deutschland investieren, in Europa, in Asien oder USA, weltweit. Da sind ja viele Möglichkeiten da, aber momentan ist ja so, dass sich die ganzen Immobilienunternehmen selber schlucken, was man ja auch bei der Deutschen Linken jetzt gesehen hat oder bei Adler Real Estate. Da gibt es ja jetzt so einige Übernahmen. Also ich finde, das ist ein sehr, sehr spannendes Gebiet. Crowdfunding ist dann aber nochmal so eine zusätzliche Diversifikation in meinen Augen. Deswegen wollte ich auch dieses Interview machen.
Also ich sehe uns fast eher in der also man unterscheidet zwischen indirekter Anlage und direkter Anlage. Mhm. Und ich sehe uns eigentlich eher so, ich will nicht sagen Konkurrenz, sondern es ist einfach was Neues. Und man muss sich damit beschäftigen wollen und man muss ein bisschen internetaffin sein. Und dann macht das für viele einfach Sinn. Also wir hatten jetzt auch schon die ein oder anderen Investoren, die haben in beide Projekte investiert, weil sie sagen, dann diversifiziere ich einfach über eure verschiedenen Produkte. Mhm. Aber ich meine, also deswegen indirekte und direkte Anlage, die nächste Alternative ist natürlich ein Kauf einer Eigentumswohnung, ein Kauf eines Mehrfamilienhauses. Nur wer kann sich das leisten, sich eine Eigentumswohnung zu kaufen? Und wer kann das beurteilen, ob die Eigentumswohnung genau ist, die jetzt keine Wasserschäden in den nächsten 5 Jahren bekommt oder die neuen Leitungen gemacht bekommen muss? Und deswegen finde ich die Investition, und sei es jetzt von mir aus mal, sagen wir mal, 5.000 Euro in ein Immobilien-Crowd-Investing, ist eine super Alternative, die es bis dahin einfach noch nicht gegeben hat. Die ist einfach neu auf dem Markt. Und wir müssen uns da behaupten und Vertrauen generieren. Vertrauen ist das Wichtigste, was man dem Kunden entgegenbringen muss, weil online zu investieren, das bedarf schon noch eine kleine Überwindung. Ja, da ist keine Person, sondern man muss da einfach nur klicken und schon ist das Geld weg. Das verstehe ich auch. Also das verstehe ich voll und ganz und deswegen bin ich da auch bereit, als Person, als Immobilienexperte mein Gesicht so in den Vordergrund zu stellen.
Sie haben mir jetzt aber auch eine sehr schöne Steilvorlage gegeben. Lassen Sie uns noch mal so eine emotionale Frage beantworten. Sollte man eine Immobilie eher kaufen oder mieten? Sie wohnen ja jetzt auch in Hamburg. Hamburg ist ja auch ein teures Pflaster. Wie ist denn da Ihre Sichtweise?
Das muss man ganz persönlich entscheiden. Also ich persönlich, das kann ich auch gerne, ich kaufe sehr gerne und wohne ungern zur Miete, weil ich immer das Gefühl habe, Mist, das Geld, was ich da investiert habe, als Miete, das hätte ich doch genauso gut in Zins und Tilgung stecken. Und in Zeiten so niedriger Zinsen ist das fast so, dass man fast billiger wohnt, wenn man Zins und Tilgung hat, als statt Miete. Aber das ist ein ganz heißes Pflaster. Ich möchte da keinem direkt raten, sowas zu tun, denn man muss sich da richtig gut auskennen und man muss da so ein bisschen vorsichtig sein. Man kann nicht überall davon ausgehen, dass die Preise weiterhin steigen. Und insofern muss man auch gucken, dass man in der richtigen Region, dass man in die richtige Wohnung, dass man im richtigen Haus investiert. Da gibt es einiges zu beachten. Was ich liebend gerne auch mit vielen Freunden in den letzten Jahren gemacht habe, sie zu beraten, weil das Thema ist ja allgegenwärtig. Jeder hört, dass die Immobilien steigen und jeder will in Immobilien investieren. Aber den Sprung wagen dann eben doch nicht so viele.
Ja, weil es halt auch eine Entscheidung für ein paar Jahrzehnte ist. Und
richtig.
Das ist ja keine Sache, die jetzt nach 2 Jahren weg ist.
Nee, vor allem, wenn ich bin jetzt schon in Sorge, wenn ich davon höre, dass ich Freunde einen Kredit holen, der fast zu 100% das Projekt finanziert und die sich dann noch mit dem Thema Zinsbindung und Zinslaufzeit keine großen Gedanken gemacht haben. Was ist denn, wenn in 10 Jahren die Zinsen vollkommen anders sind, man refinanzieren muss, weil der Kredit ausläuft, ja, dann muss man das bedienen können. Und wenn dann die Zinsen andere sind als heute, dann muss man das irgendwie bewältigen können.
Ja, definitiv. Was ist denn in Ihren Augen eine vernünftige Diversifikation eines Vermögens, gerade auch im Hinblick auf Immobilien? Worauf würden Sie denn da achten, wenn Sie das Vermögen diversifizieren?
Also ich finde, das, was ich sagte, die Möglichkeit, in mehr Projekte auf Zinsland zu investieren, ist sehr klug.
Aber auch, ja, aber abgesehen von Zinsland, also darüber hinaus auch.
Aber ja, ich meine, also Natürlich kann man schauen, dass man in Aktien investiert und in Immobilienaktien, aber man kann auch andere Aktien kaufen. Das ist so eine sehr persönliche Frage, wie man das für sich entscheidet. Man sollte immer in das investieren, meiner Ansicht nach, wo man ein bisschen Gefallen und Begeisterung für empfindet. Mhm. Ich habe neulich so eine Studie gelesen, dass der Deutsche im Durchschnitt irgendwie beim Kauf einer Waschmaschine 2,5 Stunden braucht, um zu vergleichen. Wenn er sich aber Gedanken über seine Geldanlage macht, im Durchschnitt pro Jahr irgendwie 2,5 Minuten investiert, das ist erschreckend, ja, weil es einfach keine Freude macht, sich diese verschiedenen Produkte anzuschauen. Ja. Offensichtlich ist das der Grund, vermute ich zumindest, warum viele so wenig Zeit in Sachen stecken, was ihre Geldanlage angeht. Und wenn man halt Spaß an Aktien hat, dann soll man machen, weil man ist man dann auch schlauer. Dann ist man jemand, der sich da das verfolgt und der guckt, wie steht mein Kurs, und dann reduziert man sein Risiko. Wenn man so ein bisschen Begeisterung für Immobilien hat oder vielleicht eben auch für Produkte und verfolgt, dann ist eine kluge Sache. Das geht eigentlich so mit Interesse. Das würde ich als Antwort geben wollen.
Ja, das war ja auch mit ein Grund, warum ich meinen Blog und jetzt auch den Podcast gegründet habe, einfach um auch ein bisschen mehr über diese Themen zu informieren. Und die Studie, die habe ich nämlich auch gelesen. Und das ist unfassbar. Aber hier entwickelt sich ja gerade was, auch gerade beim Thema Blog und Finanzen. Da geht es ja auch in die richtige Richtung. Und es ist dann auch interessanter, als wenn man dann vom Bankberater belatschert wird, der sich dann auch hinterher die Hände reibt, weil er Provisionen kassiert.
Ja. Auf jeden Fall. Welche Studie war denn das? Ich suche die immer noch.
Ich habe das jetzt in einem Immobilienmagazin, einem Beilage von der Euro gelesen. Da stand das nämlich drin.
Okay, gut.
Und da gab es aber noch eine Studie von Interhyp. Und stand das, glaube ich, drin.
Ja, kann sein, ja.
Ja. Warum ist denn persönlicher Vermögensaufbau so wichtig?
Also weil ich, man kriegt ja manchmal so ein nettes Schreiben von den Rentenversicherungen, und dann kriegt man erklärt, wie viel, wenn man im Alter ausgezahlt bekommt, wenn man weiterhin so brav einzahlt. Wenn man diese Zahl sieht, ja, dann denke ich immer, um Gottes Willen, tut was. Denn es ist ja nicht nur so, dass die Dinge teurer werden, sondern man wird ja auch immer bequemer und so. Wenn man ernsthaft glaubt, dass man sich auf Rentenzahlung eines Tages ausruhen können wird, dann ist man nicht gut bedient. Also ich rate jedem, sich da irgendwie Gedanken zu machen.
Sehr schönes Schlusswort. Jetzt kommen wir nämlich zum Finanzrocker Word Shuffle, das Sie wahrscheinlich auch noch gar nicht gehört haben in den anderen Podcasts. Das heißt, ich nenne Ihnen jetzt ein paar Begriffe, über die Sie etwas ganz kurz oder auch ein bisschen ausführlicher sagen sollen. Und das soll ein bisschen spontaner sein. Und die habe ich mir jetzt aus dem Internet rausgesucht. Die haben alle was mit Ihnen zu tun. Und ich bin auf Ihre Antworten sehr gespannt.
Alles klar, freut mich.
Fangen wir mal an mit dem Thema Venture Capital.
Venture Capital ist eine super Möglichkeit, an Geld zu kommen für junge Startups, bietet aber unglaublich viele Klippen, die man umschiffen muss, wenn man erstmal in diesem Haifischbecken angekommen ist.
Der nächste Begriff, der hat es in sich. Ich bin auch gespannt, was Sie dazu sagen. Ziegenzucht.
Ziegenzucht steht bei meinem Xing-Profil als letzte Begeisterung. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man in Deutschland zu wenig zu wenig Ziegenkäse herstellt. Aha. Weil wir beziehen Ziegenkäse immer aus Frankreich, und das hat einen historischen, super spannenden Grund. Also da könnte ich jetzt stundenlang erzählen, aber ich versuche es kurz zu machen. Okay. Ziegenkäse ist wahnsinnig gesund und gut und schmeckt hervorragend, und wir doofen Deutschen kaufen den immer brav von irgendwelchen europäischen Nachbarn, was berechtigt ist, weil die schmecken hervorragend. Aber nichtsdestotrotz könnten wir auch in der Lage sein, sehr guten Ziegenkäse zu produzieren. Und das werde ich dann wahrscheinlich, wenn ich eines Tages mal nicht mehr arbeiten sollte, tun. Ziegenkäse produzieren.
Das klingt aber sehr spannend.
Ja.
Der nächste Begriff wäre Rockmusik.
Oh, mit Rockmusik kann ich neben Michael Jackson, meinem Idol, nichts anfangen.
Das ist eine ehrliche Antwort. Aber diesen Begriff, den nenne ich jedes Mal beim Word Shuffle. Und, weil meine Seite und mein Podcast, die heißen ja auch Finanzrocker. Und ja, okay. Mhm. Ich habe da immer versucht, Begriffe aus der Rockmusik mit Finanzen zu koppeln, um einfach noch so ein bisschen was anderes zu zeigen und darzustellen. Und deswegen stelle ich immer die Frage nach der Rockmusik.
Ich bin ein Kind meiner Zeit und ein braver Radiohörer, aber habe ganz bestimmt keine CD-Sammlung zu Hause. Außer ein paar Michael Jackson CDs.
Okay, der nächste Begriff ist Business Angels.
Business Angels, fast so wie Venture Capital, sind schlaue Menschen, die einem unheimlich helfen können. Aber man muss aufpassen, dass man an die richtigen kommt.
Das heißt, da gibt es auch eine Menge schwarzer Schafe.
Es gibt schwarze Schafe und es gibt auch welche, die einfach auch ihren Vorteil berechtigterweise, wer tut das nicht, aber dann doch sehr auf ihren Vorteil bedacht sind. Ich habe Glück gehabt mit denen ich zu tun habe.
Mhm. Bioenergie ist der nächste.
Oh, auch ein Thema, wofür ich mich total begeistern könnte. Bioenergie ist wichtig und auch erstaunlicherweise eine super Anlageform. Ich bin stolzer Besitzer einer Photovoltaikanlage. Insofern kann ich da auch ein bisschen mitreden.
Mhm. Hamburg ist der nächste.
Hamburg ist die schönste Stadt in Deutschlands Norden.
Okay, da entgegne ich jetzt mal nichts als Lübecker, aber
okay.
Hamburg ist toll, ich arbeite ja in Hamburg und keine Frage.
Ja, ich bin Frankfurter, also geboren in Frankfurt, und deswegen fällt es mir schwer zu behaupten, es wäre die schönste Stadt. Außerdem finde ich diese Vergleiche immer doof, weil ja. Es gibt so viel Schönes in den verschiedensten Städten, dass man da keine über die andere stellen kann.
Okay, einen letzten Begriff habe ich. Und zwar Segeln.
Oh, das würde ich gerne mehr machen. Zuletzt war ich in der kroatischen Adria segeln. Das war einer der schönsten Urlaube, die ich je gemacht habe.
Ja, das ist der neue Urlaubstrend, nach Kroatien zu fahren, ne?
Ja, also das war vor 3 Jahren und da war ich an einer Insel, Hvar heißt die, und das ist auch eine Stadt, und das ist also schöner kann es kaum werden. Das ist echt toll. Ich war begeistert.
Das ist doch ein super schönes Schlusswort. Herr von Stechow, ich danke Ihnen ganz herzlich für das sehr interessante Interview. Ich glaube, ich konnte eine Menge mitnehmen und die Hörer werden das auch. Und von daher haben Sie vielen Dank für Ihre Aussagen und für Ihre Zeit.
Mir auch, vielen Dank. Ich hoffe, wir bleiben in Kontakt.